Nehmen Sie das schöne Wort Querdenker. Ich habe auf drei Querdenken-Demos gesprochen. Das war nicht unmutig, möchte ich mal sagen. Also es war schon ein Risiko, aber ich habe es aus Überzeugung gemacht, weil ich gesagt habe, wir müssen die Politik in der Pandemie hinterfragen. Querdenken ist was äußerst Positives, was äußerst Erwünschtes, aber es ist halt innerhalb von kürzester Zeit gelungen, dieses mit der geballten Feuerkraft der von uns finanzierten Medien, dieses Wort in den Schmutz zu ziehen. Da darf es nicht bleiben. Es muss wieder ein gutes Wort werden. Dieses Land ist in einem rapiden Abstieg begriffen. Das haben viele immer noch nicht verstanden. Viele haben es mittlerweile verstanden, aber es ist schon ziemlich spät, um da was dran zu ändern. Grundsätzlich haben wir in Europa eigentlich gelernt, dass es besser ist, nicht um Glaubensfragen zu kämpfen, die Kriege nicht bis zum Letzten auszufechten wie im Dreißigjährigen Krieg. Das ist ja gar nicht weit weg von hier, wo dann der Verhandlungsfrieden schließlich 1648 abgeschlossen wurde. Also dass Kriege eingehegt werden müssen und möglichst bald beendet werden müssen, dass Kriege um Interessen geführt werden, aber eben nicht um ganz große, hehre Ziele, denn das kann dann zum totalen Krieg führen. Also was heißt das? Also diese Beschädigung Deutschlands ist real. Immer mehr Menschen werden tatsächlich immer weniger Geld haben. Wir haben immer, das Geld sammelt sich immer mehr bei den Vermögenden. Der Trend ist auch ungebrochen. Wir brauchen eine tiefgreifende Reform des Systems und die haben wir im Moment noch nicht.
Liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, wir sind heute für euch nach Köln gereist. Ich habe hier einen wunderschönen Ausblick auf den Rhein und die Rheinbrücke. Ihr kennt die historische. Und wir sind zu Gast bei Professor Max Otte. Vielen Dank, dass wir Sie besuchen und interviewen dürfen, Herr Otte.
Sehr gern. Tag, Herr Quint.
Herr Otte, wir leben natürlich in wilden Zeiten, ja, und es gibt ja da auch ganz aktuelle Ereignisse. Wir wollen sozusagen heute mal ein bisschen ein Update machen mit Ihnen. Und wir wissen ja, dass Sie auch Mitglied der Werteunion sind. Und da ist ja ganz aktuell die Causa Maaßen. Der Herr Maaßen, der auch in der Werteunion sozusagen aktiv ist, ja, wurde von der CDU ausgeschlossen. Ja. Sie hatten ja auch so ähnliche Erfahrungen, ja, dass Sie auch einen CDU-Ausschluss hatten. Und gibt es da Parallelen?
Also es ist ja erstmal noch nicht so, dass Herr Maaßen ausgeschlossen ist. Er soll ausgeschlossen werden. Das Ausschlussverfahren wurde gestartet, weil er eben mit einigen Äußerungen angeeckt ist. Also er sprach von einem eliminatorischen Rassismus gegen Weiße. Da hat er aber einen Linken zitiert, der Weißbrote sollen verschwinden und so. Also die Tatsache, dass man im Prinzip tatsächlich aktiv parteiisch gegen Weiße vorgeht, und das hat er, diese Formulierung hat er aufgegriffen, das ist bei einigen in der CDU sehr sauer aufgestoßen, Funktionären. Und deswegen hat man jetzt dieses Ausschlussverfahren angestrengt. Hintergrund ist vielleicht auch, dass Herr Maaßen vor einem Monat zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt wurde, quasi mein Nachfolger wurde. Ich habe ja das Amt im Zuge der Bundespräsidentschaftskandidatur niedergelegt und es war jetzt fast ein Jahr vakant, wurde von den stellvertretenden Vorsitzenden wahrgenommen und jetzt ist Herr Maaßen Vorsitzender und jetzt ist er natürlich noch mal mehr im politischen Mittelpunkt. Und sprich, wenn ich einen Verein mit 3.000 bis 4.000 Mitgliedern leite, von denen die meisten aus der CDU sind, auch ein Verein, der sich eigentlich als Untergliederung der CDU versteht, als konservatives Herz der CDU, aber von der Mutter nicht geliebt wird und verstoßen wird, weil die CDU mittlerweile auf einem ganz anderen Dampfer fährt. Und dadurch, dass Herr Maaßen, der schon immer auch sehr scharf formuliert hat, aber sehr präzise formuliert hat, jetzt Vorsitzender der Werteunion ist, hat er natürlich nochmal ein anderes politisches Gewicht. Und das hat wohl zu Abstoßungsreaktionen bei den Funktionären der CDU geführt.
Okay, ich habe ja gelernt, es gibt immer zwei Begründungen für einen und denselben Sachverhalt. Der eine, der wahr ist und der andere, der sich gut anhört. Mhm. So, ist dieser Vorwurf mit diesem elementatorischen Rassismus gegen Weiße, ist das bloß das vorgeschobene Argument? Oder wie würden Sie das einschätzen?
Ja, das kommt darauf an, wie ich das bewerte. Also ich sehe auch, dass mittlerweile die indigene Bevölkerung in diesem Land benachteiligt wird, in vielerlei Weise, ob das Sozialhilfe ist, ob das viele andere Dinge sind, dass wir also quasi die Neuankömmlinge besser behandeln als die Anwesenden. Das sehe ich in vielen Einzelfällen. Das meint er vielleicht damit, dass also tatsächlich Also ich sehe das in der Analyse so ähnlich wie Herr Maaßen. Ich würde vielleicht nicht die Formulierung verwenden, aber er wollte auch bewusst spitz formulieren.
Ja, nein, ich meine, ich spiele auf das Parteiausschlussverfahren an. Denken Sie, das ist jetzt halt noch dazugekommen und die beiden Argumente, die ihm vorgeworfen werden, sowohl also sozusagen Werteunion als auch eben diese Aussage, oder ist eins davon nur vorgeschoben?
Nein, die Werteunion ist ja kein Argument. Die Werteunion ist, der Vorsitz der Werteunion gibt seiner Aussage nochmal besonderes Gewicht, weil er quasi eine Vereinigung von vielen CDU-Mitgliedern leitet. Okay. Und damit ist er ja natürlich eine Stimme in der Partei irgendwo und da hat sich wahrscheinlich die Funktionärskaste der Partei gesagt, jetzt wird's gefährlich, wir müssen die Immunreaktionen starten, wir müssen diesen Störkörper ausschließen, wobei die Werteunion eben sich als konservatives Herz der Union versteht. Sie steht für Freiheit, sie steht für soziale Marktwirtschaft, sie steht für Eigenverantwortung, sie steht für Familie. Sie ist natürlich damit ein Gegenentwurf zum woken, linksgrünen, klimabewegten, genderneutralen, zur herrschenden Ideologie, der sich ja auch die CDU, die Union immer mehr anschließt. Also die CDU ist keine konservative Partei mehr. Insofern ist es fast folgerichtig, dass man jetzt die verbliebenen bürgerlich-konservativen ausschließen will. Die CDU wird noch gewählt von bürgerlich-konservativen wie auch meiner Mutter, die letztlich sich über Tagesschau und ZDF informieren und die immer CDU gewählt hat. Aber sie vertritt nicht mehr das, was meine Mutter eigentlich will, obwohl sie das Kreuzchen da macht. Ich sage das mal einfach so, wir haben doch schon öfter darüber gesprochen, aber ich kriege sie noch nicht dazu. Mein Vater war sehr aktiv in der CDU. Die CDU ist keine konservative Partei mehr, die CSU auch nicht. Es gibt in Deutschland auch die FDP nicht. Es gibt keine bürgerlichen Parteien mehr. Es gibt wohl noch Wähler dieser Parteien, aber die Funktionäre sind also in so einem engen Korsett drin, dass sie
der Inhalt entspricht
nicht der Verpackung. Die Funktionäre sind in so einem so engen Korsett drin, dass sie auch nicht, dass sie diesen aktuellen Kurs mitmachen müssen.
Also der Inhalt entspricht nicht der Verpackung sozusagen. Also in der Verpackung wird CDU noch als konservativ wahrgenommen in der Wählerschaft, wenn ich sie richtig verstehe, aber ist es im Kern nicht mehr. Also die Werteunion ist die Not konservativer CDU-Mitglieder, wahrscheinlich auch noch ein paar andere, die nicht der CDU angehören, quasi ihre gemeinsamen Interessen zu verfolgen, ist aber kein offizielles CDU-Parteiorgan. Ist es ein Verein oder wie muss ich mir das vorstellen?
So ist es. In der Tat ist ein bürgerlicher Verein 2017 gegründet, weil damals viele unzufrieden waren mit dem Kurs der CDU unter Angela Merkel. Es hat sich seitdem nichts verbessert. Ich war auch von Anfang an skeptisch, ich war eigentlich sicher, dass Herr Merz nichts verändern würde, dass er so weitermacht. Er ist ja letztlich auch ein Lobbyist und ist nicht der Mr. Mittelstand, als der er sich verkauft. Also die Werteunion hat gesagt, wir müssen die CDU wieder auf ihre Wurzeln zurückführen. Wir wollen innerhalb der Partei eine Kraft darstellen. Die Werteunion wäre auch gern Untergliederung der CDU geworden, wie eine Mittelstandsunion oder wie eine Frauenunion oder wie eine Schwulen- und Lesbenunion. Das gibt's ja alles. Das ist auch anerkannt von der Partei. Also das wird anerkannt. Eine Werteunion wird nicht anerkannt. Natürlich ist der Name auch schon ein Federhandschuh. Wenn man sagt Werteunion, ist ein genialer Name. Da hat uns ein Mitglied, auch CDU-Mitglied, der in dem Bereich auch tätig ist, hat diesen Namen entworfen. Und das ist natürlich, so ein Name ist schon ein Programm.
Okay, das heißt, wenn die CDU im Prinzip die Werteunion nicht anerkennt, bedeutet das auch, dass sie gleichzeitig die Werte der Werteunion nicht anerkennt?
Ich würde das sagen, dass zumindest diejenigen, die der CDU das Sagen haben und auch diejenigen, die in der zweiten Reihe stehen, aber Funktionäre sind mittlerweile so stark in der Parteidisziplin, dass sie zwar sagen, sie machen das, aber dann heißt es wieder, wir müssen moderner werden, Klima ist nicht so schlecht und so weiter und so fort.
Jetzt ist es ja so mit diesen Werten. Ne? Also wird ja sehr oft auch von den sogenannten westlichen Werten gesprochen. Mir hat zum Beispiel noch niemand erklärt, was genau diese westlichen Werte sind. Mhm. Wird zwar immer dieser Begriff genannt, aber was genau sind die? Die Werteunion, hat die klar definierte Werte? Ich meine, ein paar hatten Sie ja schon angesprochen.
Ja, das reicht ja schon mal. Also klassische Familie ist zu fördern. Ich meine, sonstige Partnerschaft
steht ja im Grundgesetz.
Ja, gut, man kann das ja umdefinieren. Gibt's halt Ehe für alle, dann ist es auch Familie. Das sind eben diese Fragen. Dann Freiheit, Bürgerlichkeit, Selbstverantwortung. Das sind alles Dinge, die unter die Räder kommen. Frieden, Landesverteidigung und nicht auf der Welt rumfahren. Dafür stand mal die CDU.
Stand.
Und die westlichen Werte, das wäre eine ganz tiefe Diskussion. Also Von diesem Begriff halte ich auch nichts. Demokratien können auf verschiedene Weise entgleiten. Die angelsächsische Demokratie ist anders als die deutsche. Wir Deutschen sind auch gute Demokraten, das darf man nicht vergessen. Wir haben mehrere zutiefst demokratische Momente gehabt. Das Hambacher Fest 1832, die Friedliche Revolution von 1989, das sind demokratische Momente auch von 1919. Wir können Demokratie in Deutschland, aber unsere Demokratie war und ist eigentlich anders aufgebaut als die angelsächsische und als die amerikanische. Wir amerikanisieren immer mehr. Insofern, wenn ich sage, westliche Werte sind angelsächsisch, amerikanische Demokratiewerte. Und das Betriebssystem der amerikanischen Demokratie, ich habe 10 Jahre dort gelebt, ist eigentlich völlig anders als das Betriebssystem der deutschen oder der französischen Demokratie. Ich habe das auch studiert, ich habe Politikwissenschaft studiert, aber da tief einzusteigen, wo die Unterschiede sind, das wäre ein abendfüllendes Programm.
Das machen wir heute nicht. Aber Demokratie hin, Demokratie her, und in der Demokratie werden ja auch Bundespräsidenten gewählt. Sie hatten kandidiert, Sie haben sich aufstellen lassen, ja. Da gab es einen mächtigen Wirbel drum. Na, haben Sie sich davon schon erholt? Und wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?
Auch das war natürlich ein Federhandschuh. Also ich wollte meiner damaligen Partei, mittlerweile bin ich ausgeschlossen, bei Herrn Maaßen läuft das Verfahren, aber das wird dauern. Ich wollte meiner Partei, der Union, der CDU, eine Alternative bieten zu Frank-Walter Steinmeier. Es geht ja da um die Person, und könnte diese Person das Amt ausfüllen? Ich würde sagen, ich traue es mir zu. Ich habe viel mich mit Politik befasst. Ich habe viel öffentliche Auftritte gehabt. Ich war viel im Fernsehen. Also glaube, kann auch substanziell was beitragen, wie auch immer. Das ist die Frage. Und nicht von wem wird dieser Person vorgeschlagen. Und ich wurde vorgeschlagen von Mitgliedern der Bundesversammlung aus der AfD. Aber damit habe ich im Prinzip die Entgleisung des Parteiensystems entlarvt oder offengelegt. Das haben natürlich die Medien nicht so kolportiert. Der Bundespräsident wird gewählt von einer Bundesversammlung. Das sind die Bundestagsabgeordneten plus Delegierte der Länder. Und er soll aus der Bundesversammlung vorgeschlagen werden, nicht von den Parteien.
Ja.
Das ist das Grundgesetz. Mhm. Denn diese Bundesversammlung soll so eine Art Ersatz für direkte Demokratie sein, also breitere Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen. Und wer mich vorschlägt, ist letztlich egal, laut Grundgesetz, laut Geist des Grundgesetzes. Ist es völlig egal, wer mich vorschlägt, sondern ist die Frage, ist er der richtige Mann oder die richtige Frau für den Job? Und es wurde natürlich von den Medien massiv Attacken auf mich gefahren, bis hin zu Verleumdung, bis hin zu Spitzeln, die mir gefolgt sind. Und so ist es dann auch in der Bevölkerung angekommen, der Kandidat der AfD. Stimmt natürlich, ich wurde von denen vorgeschlagen und habe das gerne gemacht, aber es ging nicht darum, es ging um das Amt des Bundespräsidenten.
Und ich verstehe das.
Das hat natürlich den Berliner Betrieb, also das war schon ein Blattschuss in gewisser Weise, aber ein, sagen wir mal, ein eleganter Blattschuss im Geiste des Grundgesetzes. Hier ist die Alternative, macht bitte.
Okay, nochmal, die CDU selbst hat keinen weiteren Kandidaten vorgeschlagen.
Richtig.
Was ist mit der CDU, wenn die keinen Bundespräsidenten mehr vorschlägt? Hat die aufgegeben im Prinzip ihren Anspruch einer Volkspartei?
Ja, natürlich. Was heißt Volkspartei? Aber sie wollen eine Volkspartei mehr oder weniger im Rot-Grünen oder im Boken oder wie auch immer, worüber wir eben schon gesprochen haben, in diesem Zuge der neuen Ideologie, Gender, Transhumanismus, der dahinter steht, Klima. Das ist ja so eine Wolke, und da haben sie sich eingegliedert mit leichten Nuancen zu den anderen Parteien. Das ist schon ein Programm. Hätte die CDU einen eigenen Kandidaten vorgeschlagen, hätte ich gegen die Satzung der CDU verstoßen. Ich darf nicht gegen einen Kandidaten kandidieren, der von der CDU vorgeschlagen wird. Aber das war in dem Fall nicht der Fall.
Also ich finde,
es war in dem Fall nicht der Fall, und es gab dann noch die panikartige Reaktion, nachdem meine Kandidatur bekannt wurde, haben die Spitzen aller Parteien, die Steinmeier unterstützen, CDU, CSU, SPD und Grüne, panikartig einen Brief an die Bundestagspräsidentin Frau Bärbel-Baas geschrieben. Das war nämlich noch gar nicht erfolgt. Wir schlagen Herrn Steinmeier vor. Vorher war das war klar, das hat man abgekungelt, untereinander abgesprochen, der wird gewählt, und dann erst durch meine Kandidatur ist dieser Brief geschrieben worden.
Ich finde es halt interessant, wenn gerade so ein wichtiges Amt, auch in der Repräsentation des Landes, ne, und der Verfassung und so weiter, dass es eigentlich scheinbar gar keinen Unterschied mehr gibt zwischen CDU und SPD und FDP und Grünen und dass die sich das ausklungen.
Ja, ich meine, das Amt ist ja parteiübergreifend. Es soll ja alle Deutschen repräsentieren. Der Bundespräsident soll alle Deutschen repräsentieren, aber dass die CDU als größte Oppositionspartei da nicht durch eine Gegenkandidatur gewirkt hat. Kommt ja noch was dazu. Also es wurde immer berichtet, wer sei gescheitert, steht auch so, glaube ich, in verschiedenen Webseiten, was natürlich Unsinn ist. Man kandidiert, man tritt nicht als Gegenkandidat an, zumindest nicht in meiner Situation, um zu gewinnen. Das war unwahrscheinlich. Sonst tritt an, um bestimmte Anliegen zu transportieren, um eine Alternative zu bieten. Mein Anliegen war, wir müssen mit allen reden und ich sehe keinen Grund, warum ich mich nicht von Mitgliedern aus der AfD vorschlagen lassen soll. Das ist im besten Geiste des Grundgesetzes. Also bitte lasst uns den Dialog öffnen. Das war mein primäres Anliegen. Das sekundäre war, dass wir auf die sozialen Belange achten müssen. Das macht übrigens auch der Kandidat der Linken, die traditionell immer einen Armutsforscher oder einen Arzt schicken, der sich mit Armen, also der sich um die Armen kümmert. Das ist das Anliegen der Linken. Und es ist Folgendes passiert. Über 80% der Bundesversammlung gehörten quasi zum Lager Steinmeier, also zu den vier Parteien, die ihn unterstützt haben. Es haben aber Herrn Steinmeier nur unter 70% gewählt. Sprich, 14% seiner Leute, also mehr als ein Zehntel der Leute, der Stimmen, die ihm eigentlich zugestanden hätten, hat er nicht bekommen. Also es war ein ziemlicher Denkzettel für Herrn Steinmeier und es stand dann strahlende Wiederwahl mit großer Mehrheit wiedergewählt und so weiter. Also es ist eigentlich genau anders gewesen, als es von den Medien kolportiert wurde.
Ist das in diesen Parteien, dieses Wahlverhalten, dass man sich abspricht, wie die Parteimitglieder zu wählen haben? Okay, es ist eine geheime Wahl, es geht ums Gewissen. Ich verstehe zum Beispiel nicht, dass es darauf ankommt, wer schlägt wen vor, sondern es geht ja immer um Inhalte. Es geht um Menschen, um Inhalte, um Vertrauen. Und ich verstehe genauso nicht in der heutigen Zeit, dass offensichtlich, ich sage es mal, wenn die Linke irgendwas vorschlägt, und sei es für den Frieden, ne, und keine Waffenlieferungen und sowas, dass da andere dagegen schießen oder wenn die von der AfD mal ein sinnvoller Vorschlag kommt.
Häufiger sinnvolle Vorschläge.
Dass da auch dagegen geschossen wird, dass eigentlich das so ein Reflexverhalten ist, mit diesem Kind spielt man nicht, auch wenn es recht hat.
Im Falle der AfD war es ja so, dass man gesagt hat, man will sie inhaltlich stellen, aber man hat das dann nicht geschafft und es ging dann nur noch über Ausgrenzung. Klar, das System fühlt sich bedroht. Man sieht, hier kommt eine neue Kraft, die etliches bewegen will. Und wenn ich es mit Argumenten nicht schaffe, dann muss ich die Übermacht durch Ausgrenzung eben zum Tragen bringen, was natürlich sehr bedenklich ist und nicht guter demokratischer Praxis entspricht. Aber wir sind in verrückten Zeiten, wo eben Ausgrenzung, Schwarz-Weiß-Denken, Diffamierung, könnte das tiefergehend erklären, aber wenn das Weltsystem durcheinander gerät, wenn die Gesellschaft durcheinander gerät, wenn Dinge passieren, wie sie in den letzten über 20 Jahren, eigentlich seit 9-11, dann Finanzkrise, dann Flüchtlingskrise, Eurokrise dazwischen, wenn die Welt so ins Rollen gerät, dann ist eine große Unsicherheit da. Und das System ist ja in vielerlei Weise tatsächlich an seinen Belastungsgrenzen, was die Verschuldung angeht, was die Alterssicherung angeht, was unsere Wirtschaft angeht, was die Belastung der Steuerzahler angeht. Wir sind überall an den Grenzen. Und dann versuchen natürlich diejenigen, die an den Schalthebeln sitzen, das irgendwie zu stabilisieren, vielleicht auch durch Druck, durch Repression und so weiter. Und viele Menschen suchen sich einfache Wahrheiten. Und in der Mehrheit ist es dann sind irgendwelche Minderheiten dann oftmals die Schuldigen. Wenn man Schuldigen gefunden hat, dann hat man solche Wahrheiten. Nehmen Sie das schöne Wort Querdenker. Ich habe auf drei Querdenken-Demos gesprochen. Das war nicht unmutig, möchte ich mal sagen. Also es war schon ein Risiko, aber ich habe es aus Überzeugung gemacht, weil ich gesagt habe, wir müssen die Politik in der Pandemie hinterfragen. Querdenken ist was äußerst Positives, was äußerst erwünscht ist, aber es ist halt innerhalb von kürzester Zeit gelungen, dieses mit der geballten Feuerkraft der von uns finanzierten Medien, dieses Wort in den Schmutz zu ziehen. Da darf es nicht bleiben. Es muss wieder ein gutes Wort werden. Querdenker also, ist ein gutes Wort.
Das heißt, interdisziplinär. Man könnte einen anderen Begriff dazu nehmen. Querdenken, alles verbinden, größeren Blick auf breitere Zusammenhänge richten, da sind sie ja auch ja, bekannt dafür, spätestens wer die Bücher gelesen hat. Ja. Herr Otte, Sie sind ein politischer Mensch, jetzt sind Sie aus der CDU sozusagen ausgeschlossen worden.
Nicht nur sozusagen, sondern tatsächlich.
Ja, also tatsächlich. Halten Sie sich jetzt von der Politik fern oder haben Sie weiterhin Ambitionen?
Nein, also eine Kandidatur um das höchste Staatsamt hat ja schon eine gewisse Würde, auch wenn jetzt das Ganze in den Medien, wenn die Medien da sehr würdelos sich zum Teil verhalten haben, sagen wir mal so, nach dieser Kandidatur wäre es nicht mehr angemessen, sich um ein Bundestagsmandat zu bemühen, das mir sowieso schon oft genug angetragen wurde. Würde ich gar nicht wollen. Ich bin Unternehmer, ich bin Bürger. Es wäre mir eine Ehre gewesen, dieses Amt anzutreten. Aber und ich wirke natürlich politisch hier und da über Aussagen, über Gespräche, aber ich habe genug in meinem Unternehmen zu tun im Moment und von daher sehe ich da im Moment keine weitere direkte politische Betätigung.
Okay, bezogen auf Ihr Unternehmen, hat Ihnen diese ganze nähere Geschichte geschadet, geholfen, gab es Veränderungen?
Ja, wir sind schon Opfer auch wieder von Repressionen geworden, diese brutalen Wirtschaftsrepressionen, die nennt man ja Cancel Culture, auch so ein Unwort, also Streichkultur, das wird dann ja positiv verbrämt, dabei ist es zutiefst undemokratisch, hasserfüllte Maßnahmen, wenn man unliebsame Menschen vom Wirtschaftsleben ausschließt, also uns ist das bei einer Fondsgesellschaft passiert, das ist schon ein extrem wichtiger Vertragspartner, wenn wir da keinen Ersatz gefunden hätten, hätten wir sehr, sehr dumm ausgesehen. Das hat aber dazu geführt, dass ich gewisse Rechte erwerben konnte. Also ich konnte mich da quasi noch solider aufstellen. Wir haben Fluktuationen in Unternehmen gehabt, ein paar junge Leute, verstehe ich auch, denen war das ein bisschen brenzlig. Die sind gegangen. Dadurch konnte ein längerer Mitarbeiter auch, aber dadurch war es vielleicht auch so, das war gut so. Und dann konnte man wieder da neu suchen. Ein, zwei langjährige Freundschaften, Geschäftsfreundschaften sind zerbrochen, das hat mich mit am meisten mitgenommen, aber das ist dann so in diesen Zeiten, wo die Menschen nicht mehr wissen, wo rechts und links ist oder okay. Oben und unten.
Ja, sprechen wir mal über diese verrückten Zeiten. Ja, vielleicht ganz kurz, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Weltsystemcrash, welche Systeme sind betroffen und wo stehen wir da?
Ja, die ganze Welt, also das das fing ja an mit den sogenannten Krisenökonomen oder ich war angesehen, renommierter Krisenökonom, hat der Handelsblatt gesagt. Liebling der Medien, Deutschlandfunk 2015, ist nicht so lange her. Aber es gab ja andere auch Krisenwarner und es ging ja mit der Überschuldung los, mit der Fehlkonstruktion des Euro und so weiter, dass also da irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Aber im Prinzip fing es 2001 mit 9/11 an. Also, wir haben auf der fundamentalen Ebene, und da spreche ich auch in Weltsystemcrash drüber, das Buch war 14 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste in den Top 20, obwohl es auch totgeschwiegen wurde, aber es gibt ja zum Glück soziale Medien, wir haben uns auch drüber unterhalten. Das Allerwichtigste ist, dass geopolitisch vieles in Bewegung ist, dass die USA eben nicht mehr diese dominante Stellung haben, dass China aufsteigt und das führt zu vielen sekundären Dingen im Nahen Osten, auch jetzt zum Ukraine-Krieg. Also das ist alles mittelbar eine Folge dieser geopolitischen Verschiebung der großen Machtblöcke, also einer Tektonik. Wir Deutschen sind nicht so sehr in Geopolitik versiert. Sie haben ja öfter auch mit Rainer Rotfuß zu tun, der ist ja da auch in dem Thema viel unterwegs. Für Engländer, für Amerikaner ist Geopolitik ganz normal, für Russen, für Chinesen, wir Deutschen haben uns da verabschiedet. Ein Philosoph, den ich gern zitiere, ist Oswald Spengler, der hat mal gesagt, der Verzicht auf Weltpolitik schützt nicht vor ihren Konsequenzen. Da sind wir jetzt gerade. Also das geopolitische System ist völlig im Imbalance, das sortiert sich neu. Das zweite ist die Bürgerrechte, das ist eine Folge, dass wir also tatsächlich eine Einschränkung der Demokratie haben, dass wir diese Verschärfung des Meinungsklimas haben, das ist eine Folge. Die Migration ist eine Folge davon. Dann haben wir eben das Wirtschaftssystem, also die Überschuldung des Westens. Man könnte so weitergehen, also die Ideologien kippen. Im Prinzip ist alles in Bewegung.
Also alles hängt mit allem zusammen.
Ja, aber es gibt wichtigere Dinge. Also wie ich gesagt, die Geopolitik ist ganz fundamental. Das ist eine der Ursachen, der Hauptursachen. In Weltsystemcrash habe ich drei Dinge benannt. Geopolitik, also Machtverschiebung, Abstieg der Mittelschicht und hohe Verschuldung, also dass wir in diesem Zyklus sehr lange sind. Man könnte natürlich noch viel mehr gehen, Schwäche des Staates, Stärke der Lobbys, zum Beispiel der Pharma-Lobby oder der Waffenlobby, dass wir also da auch eine Änderung in den staatlichen Strukturen haben. Es ist ganz viel in Bewegung.
Ja. Es ist viel in Bewegung. Wir erleben das. Wir sehen eine militärische Auseinandersetzung auf dem Territorium der Ukraine. Manche sprechen schon von einer möglichen neuen Blockbildung, ne, dass die Mauer halt nicht dort steht, wo sie vor einigen Jahren stand, sondern wesentlich weiter östlich. Ne, dass,
ist doch so.
Dass dieser eiserne Vorhang sozusagen jetzt in der Ukraine nochmal genau ausgefochten wird, wo er dann stehen soll. Ja, also manche sagen das. Und jetzt liefern wir ja auch als ein Land, das ja noch nicht mal einen Friedensvertrag hat, Waffen in den heißen Krieg. Ne? Wie ist denn Ihre Sicht auf diese Dinge?
Sie sprechen von der Blockbildung. Das habe ich auch in Weltsystemcrash auf Seite 398 beschrieben als eins von drei Szenarien, als das wahrscheinlichste Szenario. Mhm. Neuer Kalter Krieg, amerikanisch dominierter Block, chinesisch dominierter Block, Stellvertreterkriege, steht da alles drin, als wahrscheinlichstes Szenario, als eine Folge dieser Verschiebung. Da stand noch drin, Status von Russland ungewiss. Also gehört Russland zum westlichen Block oder zum chinesischen Block? Mhm. Wir haben natürlich Russland jetzt in den chinesischen Block reingedrängt, in der Hoffnung, jetzt überspringe ich Punkte, aber in der Hoffnung, dass vielleicht Russland kollabiert unter den Sanktionen und dass wir es dann verwestlichen können. Das war so das geopolitische Kalkül in Washington. Hat nicht geklappt, bis jetzt noch nicht. Und jetzt baut sich dieser andere Block sehr stark auf mit Russland. Sagt übrigens auch John Mearsheimer, der Politikprofessor in Chicago, älterer Kollege, der aber noch sehr aktiv ist, den ich auch aus meiner Studienzeit schon kenne, ein Realist, hat die realistische Theorie der Außenpolitik. Er sagt, eigentlich wäre es besser gewesen, wir hätten versucht, Russland zum Freund zu machen, weil die eigentliche Blockbildung ist die Frage China, Westen, wo ist das dann? Mhm. Also wir haben diese Blockbildung und jetzt haben wir den Ukraine-Krieg und ich habe sogar ein Kapitel meiner Doktorarbeit über die NATO-Osterweiterung geschrieben, 1995. Sind mittlerweile 27, 28 Jahre her. Da war das absehbar, was jetzt passiert. Und wenn es so weitergelaufen wäre. Also von daher überrascht mich das alles nicht. Es betrübt mich aber, dass wir nicht den Ausstieg aus dieser Eskalation gefunden haben und dass wir jetzt einen lang anhaltenden, fürchterlichen Krieg haben.
Ja, Sie haben ja gesagt, wäre es nicht besser, Freunde zu haben? Freunde sind immer besser als Feinde, insbesondere dann, wenn es Nachbarn sind. Ja. Und die andere Frage ist ja, man hat ja versucht, Russland mit den Sanktionen mehr oder weniger schwach zu machen und in diesem militärischen Sprachgebrauch vielleicht mal zu formulieren, der Schuss geht auch nach hinten los, oder?
Das wissen wir nicht. Es wird ja weiter eskaliert. Es gibt Leute, die mit dem Feuer spielen und das geht ja dann immer von der einen Seite von der anderen. Also Putin ist völkerrechtswidrig einmarschiert, weil er die Interessen Russlands bedroht sieht. Ich kann diese Perspektive teilen, dass er also gesagt hat, ich will keine NATO-Waffen an der russischen Grenze. Die NATO sagt, wir sind ein reines Verteidigungsbündnis. Das stimmt juristisch, aber Verteidigungsfälle lassen sich auch provozieren, wenn man an den Golf von Tonkin und viele andere Dinge denkt. Also das Risiko ist dann da. Von daher kann ich das verstehen, dass Russland sich bedroht fühlt durch diese Osterweiterung. Dann wurde er eben weiter eskaliert. Also dann hat er gedacht, er befreit sein Brudervolk. Viele in der Ostukraine sind ja ethnische Russen. 80% im Donbass sind eigentlich ethnische Russen.
Ja, gut,
Und dann wurde weiter eskaliert. Dann haben wir immer schwerere Waffen geschickt. Am Anfang hieß es ja auf keinen Fall schwere Waffen. Jetzt sind wir schon bei Panzern, kommen Kampfflugzeuge. Dann hat zwischendurch dann Russland wieder einen Schritt gemacht, dass man diese vier Gebiete annektiert hat oder auch durch Volksabstimmungen sich einverleibt hat, wie auch immer man das wertet. Da kann jetzt Russland nicht mehr zurück. Jetzt sollen langreich weiterreichende Raketen kommen. Dann sagt Lavrov, ja, dann müssen wir aber die Grenze weiter nach Westen verschieben, damit die nicht russisches Kernterritorium erreichen. Also die Eskalation, was die Waffen anging, ging vom Westen aus. der ursprüngliche Kriegsakt, die Verletzung des Völkerrechts von Russland.
Und die Provokation und
es zuvor. Es schiebt sich ja, da müssen wir jetzt ganz tief in die Sachen einsteigen. Da können Sie ja besser Daniele Ganser fragen, der kann das sehr viel länger, ich kann es auch erklären, aber
Aber nur, ich will eigentlich nicht tief einsteigen. Ich will nur sagen, es gibt auch da eine Vorgeschichte. Man muss die gesamte Geschichte sehen.
Natürlich, ja, die gibt's. Und da könnte man ganz tief drüber sprechen. Aber wir müssen diesen fürchterlichen Krieg beenden. Deswegen habe ich auch mit als einer der ersten, nicht erst unterzeichnet, aber relativ schnell das Manifest für den Frieden unterschrieben und habe das auch weiter verbreitet. Also die Initiative von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Sarah Wagenknecht kenne ich aus früheren Zeiten, ganz integre Frau. Alice Schwarzer, da gibt es ein bisschen Licht und viel Schatten, so sehe ich das, aber es gibt auch Licht. Sie hat ja auch nach der Silvesternacht in Köln ein wirklich betroffenes Buch geschrieben. Also, aber es ist auch witzig dann, dass zum Beispiel, sie hat aus meiner Sicht den Kachelmann sehr unfair mit der Bild zusammen fertig gemacht, damals im Zuge dieser ehelichen Geschichte, was auch immer da war. Keine Ahnung, da haben sie ihn richtig unfair medial exekutiert. Aber Kachelmann hat jetzt seine neue Rolle gefunden. Er haut kräftig auf alle Putinisten und auf alle AfD-Versteher drauf und ist also zum großen Politikexperten geworden, hat aber auch ein sehr, sehr tollen Stil mittlerweile, also diffamierend. Ich habe dann, hatte irgendwie wohl gesehen, dass ich diese, ich hatte irgendwann mal Kontakt, habe auch vielleicht mal gesagt, vielleicht hält man sich mal für die Kamera, ist aber schon 3-4 Jahre her. Und dann hat er jetzt also sehr, sehr abfällige Kommentare darüber gemacht, dass ich das Manifest unterschrieben habe. Ich meine, ist jetzt nicht sein Kerngebiet. Also das sind aber die Mechanismen, die Menschen. Der Mann ist einmal schwer verletzt worden. Und anstatt, dass er das verarbeitet, gibt das dann weiter. Und so geht es vielen in solchen Zeiten, wo wirklich schwache, möchte ich sagen, schwache Charaktere dann diese Mechanismen einfach übernehmen und dann weitergeben.
Herr Otter, ich danke Ihnen, dass Sie dieses Manifest für den Frieden von der Sarah Wagenknecht und der Alice Schwarzer unterstützen. Denn eigentlich sollten das ja alle tun. Ja? Ich frage mich nur, wann können wir das überwinden, dass man einen guten Vorschlag nur deswegen nicht unterstützt, weil er aus der falschen Richtung kommt?
Na, im Moment geht's voll in die andere Richtung. Also wer geht Richtung mehr Ausgrenzung, Richtung mehr Krieg, Richtung mehr Dichtmachen. Also das sehe ich jetzt noch nicht. Es wird noch schlimmer.
Also wir gehen für euch auf diese Demo, na, mit der Sarah Wagenknecht. Ja, ich weiß nicht, ob dieses Video zuerst kommt oder das andere. Wir werden sehen. Aber die Sarah Wagenknecht hätten wir auch gern mal im Kanal. Also gerne der Einladung folgen. Ja, und wer uns dabei unterstützen kann oder vielleicht die Frau Wagenknecht selber, darf sich bei uns melden. Benzin ist teuer, Inflation ist das eine Thema und aufgrund der Sanktionen und aber auch dieser Nord Stream 2 Sprengung, wie sicher ist denn in Deutschland überhaupt die Energie- und Rohstoffversorgung? Also zwei Dinge, die unmittelbar, glaube ich, auch zusammenhängen.
Ja, natürlich. Und es ist ja ein Anschlag auf, also es gab zwei Anschläge auf Deutschlands Sicherheit. Einmal die Panzerlieferungen in den Osten, wo wir ja vorgeführt wurden und wo unsere Chefdiplomatin wahrscheinlich die Fäden in dem Hintergrund hatte, Olaf Scholz fortzuführen, der sie ja bis zum Schluss gewehrt hat. Dann haben die Niederländer und die Franzosen gesagt, wir schicken. Und dann haben wir gesagt, wir schicken natürlich auch. Keine Alleingänge. Da haben die anderen zurückgezogen und schicken vor allem wir. Also es ist irre. Das ist der eine große Anschlag auf unsere Sicherheit. Wir machen uns Russland noch mehr zum Gegner. Ich meine, Herr Putin kennt Deutschland sehr gut, er spricht sehr gut Deutsch, er wird das zu analysieren wissen. Man wird dort auch verfolgen, dass hier viele Menschen diesen Kriegskurs nicht mittragen. Das ist eine Hoffnung. Der andere Anschlag ist eben Nord Stream 2, dieser Terroranschlag. Und wenn man weiß, wie die Interessen laufen, wenn man weiß, was Joe Biden gesagt hat, dann ist es völlig klar, was da passiert ist. Und Sima Hirsch hat es ja auch gesagt. Also ich muss da gar nicht mehr tiefer. Es ist so klar wie Kloßbrühe. Das Thema ist nur, dass ich komme nochmal drauf. Oswald Spengler, der Verzicht auf Weltpolitik schützt nicht vor ihren Folgen. Die Geheimdienste vieler Länder machen sowas. Also das kann sicherlich auch ein Geheimdienst eines Russlands vielleicht nicht so gut. Die Amerikaner haben natürlich mit die größten Geheimdienste. Sie haben 1 Million Menschen, die unter höchster Sicherheitsstufe stehen. Das ist mehr als 3-mal die Bundeswehr. 4-mal die Bundeswehr mit höchste Geheimhaltungsstufe. Also das sind nicht alles Leute, die wie Edward Snowden ihre Mitmenschen überwachen. Da gibt es auch Spezialisten für andere Dinge. Und von daher ist es ein massiver Anschlag auf Deutschlands Sicherheit. Und natürlich deindustrialisieren wir dieses Land im Moment komplett. Wir fahren dieses Land sowas von schnell vor die Wand mit einer selbstmörderischen Energie, die unglaublich ist.
Darf ich da mal kurz dazwischen hauen? Sie sagen, natürlich deindustrialisieren wir ja dieses Land. Wer ist denn wir?
Okay, ja, die Entscheidungsträger und sagen wir mal, die Entscheidungsträger in den Konzernen spielen mit. Die sind letztlich auch Funktionäre, die sind austauschbar, das sind keine Mittelständler. Ich verfolge das ja schon. Das ist ja jetzt nicht erst Nord Stream. Das geht seit 20, 30 Jahren. Langsam über verschiedene Bereiche. Dieses Land ist in einem rapiden Abstieg begriffen. Das haben viele immer noch nicht verstanden. Viele haben es mittlerweile verstanden, aber es ist schon ziemlich spät, um da was dran zu ändern. Mhm. Also wir sind gut die in den Konzernen, die Politiker, die eben ihre Signale nicht nur vom Wähler bekommen, sondern primär, ich nehme da mal als Beispiel Frau Merkel, die hat halt ihre feine Antennen, aber die Antennen waren auf Brüssel und auf Washington und gerichtet und eben nicht auf die Basis.
Naja, okay.
Und ja.
Wir könnten noch den ganzen Tag wahrscheinlich und die ganze Nacht noch diskutieren. Aber ich hatte ja schon gerade mal so eine Einladung an die Frau Wagenknecht ausgesprochen. Und auch wenn das als kleiner Internetsender vielleicht vermessen ist, der Herr Putin, der spricht ja Deutsch. Das wäre ja auch mal ein ganz toller Gast, der, glaube ich, ein bisschen zu kurz kommt. Einfach um die russische Sicht zu zeigen. Okay, aber Gewinner und Verlierer. Mhm. Über Verlierer haben wir gerade schon gesprochen. Wer sind denn gerade die Gewinner?
Von was genau?
Von diesem Deutschland gegen die Wand fahren, der Energieproblematik, Rohstoffversorgung.
Mhm. Ja, zum Teil unsere Verbündeten, unsere Freunde. Also ist ja nicht nur Deutschland, auch Österreich leidet sehr stark unter den Sanktionen, die USA profitieren. Da gibt es überhaupt nichts. Man kann das trotzdem natürlich moralisch richtig sehen, dass wir diese Sanktionen machen. Aber sie sind auch asymmetrisch konstruiert. Deutschland werden Wirtschaftsexporte untersagt, beziehungsweise die machen wir nicht mehr im Rahmen der Sanktionen. Die USA sanktionieren einzelne Personen, also einzelne Oligarchen. Das heißt, die US-Wirtschaft wird nicht betroffen sein. Und dann Nord Stream ist gesprengt. Wir schneiden uns unsere Energiezufuhr ab und kaufen teures Fracking-Gas aus Katar und aus den USA ein, das ja auch noch sehr umweltunfreundlich ist.
Darf ich nochmal wegen dem Wir fragen? Ich weiß, es nervt. Entschuldigung voraus. Aber wir
im
schneiden
Prinzip
uns
der ganze,
von der Energieversorgung
ja, im Prinzip.
Ab. Nein, es ist doch so, dass ganz deutliche Hinweise, dass von dem großen Bruder über dem großen Teich im Prinzip die Nord Stream, es ist nicht bewiesen, ja, aber manipuliert wurde, zumindest wurde es angekündigt.
Gut, aber das ist der Akt ist sicherlich nicht von Deutschen verübt worden. So. Und da habe ich ja eben schon gesagt, ist eigentlich sehr klar,
also wir,
aber mit wir meine ich,
durch die
Sanktion. Wir tragen diese Politik und befördern sie, unsere politische Entscheidungsträger durch die Bank, mit Ausnahmen von ein, zwei Parteien, machen das in breiter Front seit vielen, vielen Jahren. Das ist jetzt eigentlich nur der Gipfel.
Okay.
Und dieses politische System ist eben nicht aufs Volk mehr so ausgerichtet, wie es mal war, sondern es gibt eben Thinktanks, es gibt Brüssel, es gibt Washington, es gibt vieles andere. Und damit ist diese Politik, das hat auch was mit dem deutschen Selbstverständnis zu tun. Wir haben es verlernt, im nüchternen, maßvollen Umgang über eigene Interessen zu sprechen, weil der Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland war eigentlich ziemlich schnell, wir wollen die europäische Integration, wir wollen die NATO, wir wollen also international sein, was ja auch okay ist. Aber ich muss zunächst einmal überlegen, was sind meine Interessen und dann kann ich kooperieren. Aber dieser Schritt, was sind eigene Interessen, der wurde in der Gesamtpraxis der Bundesrepublik Deutschland auch schon vor 1989 weitgehend ausgegrenzt, sodass wir also immer gleich, nee, Europa, alles zusammen und so weiter. Und das machen Franzosen natürlich überhaupt nicht, Engländer auch nicht. Die haben ein sehr klares Bild von ihren Interessen.
Ja, ist klar. Jetzt habe ich heute beim Herfahren so einen Spruch gehört, na, in einem anderen Zusammenhang, aber der passt vielleicht ganz gut hin. Wenn wir unsere Interessen nicht aktiv wahrnehmen, na, also in dem Zusammenhang wurde erklärt, dass heutzutage das offensichtlich so funktioniert, wenn man nicht aktiv widerspricht, bedeutet es gleichzeitig Zustimmung. In dem Moment, wo zum Beispiel die Interessen der USA und die Interessen der Bundesrepublik Deutschland vielleicht auseinanderlaufen, müsste demzufolge widersprochen werden.
Natürlich.
Und dieses Schweigen im Walde ist eine als Zustimmung zu werten. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, Zustimmung oder Unterordnung oder wie, das hat der Habeck schon mal gesagt, wir wollen eine dienende Führungsrolle.
Aha.
Ist genau diese Unterordnung.
Dann ist ja alles klar, wer hier regiert. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, vielleicht so zwei Szenarien. Was befürchten Sie? Also der schlimmste Fall, was erhoffen Sie, der beste Fall?
Mhm. Fangen wir mit der Kriegsgefahr an. Wir sind ja im Krieg. Also die Frage ist, wie weit es eskaliert. Natürlich ist das Schlimmste der Atomkrieg. Der ist, Putin sagt immer, wenn vitale Interessen des Landes bedroht sind, also dann greift man auch zu Abschreckungswaffen. Und das hat er deutlich gesagt. Das kann man auch verstehen, würden auch alle anderen so machen, die Atomwaffen haben. Und das ist das höchste Risiko. Also je nachdem, je weiter wir eskalieren, also Waffen nehmen, die ins russische Territorium hineinreichen, desto wahrscheinlicher wird das leider. Also Russland kann nicht besiegt werden. Der Westen hat auf Regime Change gesetzt, also auf Einmischung in einen souveränen Staat, um da eine Regierung zu verändern. Der schlimmste Fall ist Atomkrieg. Der beste Fall ist Waffenstillstand morgen und es wird ein Verhandlungsfrieden gemacht.
Zum Schluss gibt es ja gar keinen Frieden ohne Verhandlung. Zum Schluss steht immer eine Verhandlung. Oder ein Diktat.
Nein. Ja. Also nach 1945 gab es keine Verhandlung. Das war bedingungslose Kapitulation. Das war damals schon in der Situation vielleicht notwendig, aber vielleicht auch nicht notwendig. Denn Hitler war tot und so weiter. Aber es war nun mal das Kriegsziel der Alliierten seit 1943, der Casablanca-Konferenz. Grundsätzlich haben wir in Europa eigentlich gelernt, dass es besser ist, nicht um Glaubensfragen zu kämpfen, die Kriege nicht bis zum Letzten auszufechten, wie im 30-jährigen Krieg. Das ist ja gar nicht weit weg von hier, wo dann der Verhandlungsfrieden schließlich 1648 abgeschlossen wurde. Also dass Kriege eingehegt werden müssen und möglichst bald beendet werden müssen, dass Kriege um Interessen geführt werden, aber eben nicht um ganz große, hehre Ziele, denn das kann dann zum totalen Krieg führen. Also Kriege.
Ja, ein totaler Krieg in der heutigen Zeit, den können wir uns nicht vorstellen.
Ja, und das ist, ja, aber das hat ja jetzt jemand gesagt, eine eigentlich ganz vernünftige sonst Soziologin, was Gesellschaft ist, hat in der Zeit einen Meinungsbeitrag geschrieben, ich wünsche mir einen totalen Sieg der Ukraine. In der Zeit. So weit sind wir ja, dass diese Vokabeln wieder benutzt werden. Also das Beste wäre Verhandlungsfrieden, die Demo, wo sie auch hingehen, die zieht und immer mehr Leute schließen sich an. In den USA merke ich das ja auch. Donald Trump hat jetzt ein tolles Statement gemacht. Er sagt, er ist der Friedenspräsident. Unter ihm hat es keinen Krieg gegeben. Das habe ich übrigens 2017 im Kongress, in der Wiener Kongresshalle vor 500 Leuten gesagt. Da war er noch nicht gewählt. Ich habe gesagt, Donald Trump ist mein Friedenspräsident. Armin Wolf vom ORF, der mich damals noch mochte, hat etwas gelächelt. Es stimmte. Man kann bei Trump sehr viel Licht und auch sehr viel Schatten sehen. Und da ist sicherlich auch eine, sagen wir mal, kantige Persönlichkeit mit Schatten. Aber das, weil er Geschäftsmann ist, er ist jemand, unter dem es diesen Krieg nicht gegeben hätte, das glaube ich schon. So, und das Zweite ist dann fürs Geld, was heißt das? Also diese Beschädigung Deutschlands ist real. Immer mehr Menschen werden tatsächlich immer weniger Geld haben. Wir haben immer, das Geld sammelt sich immer mehr bei den Vermögenden. Der Trend ist auch ungebrochen. Wir brauchen eine tiefgreifende Reform des Systems und die haben wir im Moment noch nicht.
Okay. Und wer sagt, okay, wir haben ja einen schlimmen Fall diskutiert. Wir haben eine positive Zielsetzung trotz alledem. Was kann man tun, was sollte man tun? Heute vielleicht aus Sicht eines Mittelständlers, aus Sicht eines ganz normalen Bürgers?
Das ist, was sollte man tun? Wozu? Politisch, ökonomisch?
Ja, ich denke jetzt mal einmal, um seine wirtschaftliche Existenz zu sichern, soweit es möglich ist, und vielleicht auch einen Beitrag zum Frieden zu leisten.
Das ist viel, also wie soll ich das beantworten?
Also ich freue mich, wenn Sie sagen, man kann viel tun. Mhm. Ne? Weil viel schlimmer wäre ja, ist es alternativlos, wir können gar nichts tun. Das wird uns ja immer eingeredet und da wollen wir ja dagegen sein.
Fangen wir mal mit der Sache zum Frieden an. Man muss eben tatsächlich, das finde ich klasse, dass Sie die Demo begleiten, man muss auf die Demos gehen, man muss das Gespräch auch weiter suchen. Ich äußere mich dazu öffentlich wie auch hier, was mir natürlich auch nicht nur Freunde einbringt, auch in meinem Bekanntenkreis. Also viele Konservative tragen diesen Kriegskurs noch mit. So, und da gibt es natürlich auch harte Diskussionen. Standhaft bleiben für den Frieden sein, ganz wichtig. Also die Gefahr ist wirklich riesig und wir Deutschen haben da immer noch eine Schlüsselrolle. Olaf Scholz hat sich zwar jetzt überrumpeln lassen, aber ich glaube, man kann die deutsche Bevölkerung nicht ganz außer Acht lassen und das werden sich auch diejenigen, die eskalieren, überlegen. Auch diese große Friedensdemo mit 10.000, 15.000 Leuten auf dem Odeonsplatz in München, als die Münchner Sicherheitskonferenz stattfindet, die ja keine Sicherheitskonferenz mehr ist, wo man im Prinzip Russland ausgeladen hat, man hat die AfD ausgeladen. Es ist eben nicht mehr so, dass da alle Parteien an einem Tisch sitzen. Es ist eine Propagandakonferenz fast geworden. China war noch da. Also diese Kundgebung hat, glaube ich, schon was bewirkt. Da hat der Todenhöfer was auch auf die Beine gestellt. Wenn man in der Mittelschicht ist, da habe ich ganze Bücher darüber geschrieben, aber ich kann Ihnen nicht Ihre Situation sagen. Wenn Sie vom Job abhängen, dann hängen Sie vom Job ab und der ist gefährdet. Also schauen, wach bleiben da. Wenn Sie Geld anzulegen haben, ist wieder was anderes. Da sage ich dann Sachwert vor Geldwert, also Aktien, Aktienfonds, Edelmetalle, Immobilien eher nicht. Die sind sehr teuer und die werden auch wahrscheinlich in Zukunft mehr belastet durch Steuern, durch Gebühren, vielleicht auch durch Sonderabgaben. Mit Immobilien ist man eben immobil, also lieber Aktienfonds, Edelmetalle. Das für denjenigen, der jetzt ein bisschen was über die Zeiten der Inflation sichern will.
Es sind verrückte Zeiten. Viele Anhänger der ökologischen Art würden niemals genveränderte Lebensmittel zu sich nehmen, haben sich aber mRNA spritzen lassen. Den Widerspruch haben viele heute noch nicht erkannt. Und viele, die ihre Kinder selbst antiautoritär erziehen, trommeln jetzt für den Krieg. Den Widerspruch haben viele auch noch nicht erkannt. Ich hoffe, wir haben beigetragen ein kleines bisschen zu eurem Weltbild. Wir danken dem Professor Max Otte und gerne wieder bei euch mit eurer Unterstützung. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich.